Es sind viele Leute, die geben nur Informationen und ziehen nicht das Netz ein, lassen die Fische im Wasser. Ja, dann hat man nichts davon, auch nicht der liebe Gott. Er will, dass das Netz eingezogen wird, dass die Menschen zu Jesus kommen. Jesus ist gestorben, 1. Petrus 3, Vers 18 wohl, damit er uns zu Gott führe. Und wir sollen dafür sorgen, wir sollen diesen Ruf ergehen lassen, den Ruf des Evangeliums, damit man kommen darf. Komm, es ist alles bereit. Wer Durst hat, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut rufen, komm. So ist es heute. Das schließt ein, nicht nur den Ruf selbst, sondern auch Motivation zum Ruf. Wir müssen hier widersprechen, auch beim Ruf von Heiligkeit und Liebe. Wir müssen nachhaken. Wir müssen es nicht nur bei der Einladung belassen, sondern wir müssen belegen, wir müssen verstärken, den Ruf verstärken. Einmal durch Liebeszeichen. Es muss motiviert werden an dieser Stelle. Warum darf man kommen? Jetzt allerlei Gründe, gute Gründe natürlich, biblische Gründe, anmelden. Weshalb es vorteilhaft ist, weshalb es besser ist, zu kommen als zu bleiben. Ziehen, Zeichen der Liebe geben, von Gottes Liebe sprechen, aber auch die Liebe im Leben darstellen, in einer liebenden Weise sprechen, vielleicht auch praktisch Liebe zeichnen. Die Boten des Evangeliums müssen liebende Boten sein. Nicht nur liebevolle oder Liebeboten, sondern Liebende. Und das braucht Opfer sehr oft. Auf der anderen Seite muss auch unter Umständen mit Furcht motiviert werden. Es muss gewarnt werden. Eine Rundfrage hat mal gezeigt in Nordamerika, dass die meisten Menschen aus diesem Beweggrund wohl zum Glauben gekommen waren. Das heißt nicht, dass es normal ist. Das heißt nur, dass in den Fällen es so war. Warum? Wäre eine andere Frage. Aber vielleicht ist es so unter Menschen überhaupt. Ihnen muss nachgeholfen werden. Es muss gezeigt werden, dass die Alternative eine furchtbare ist. Die Wahl ist wohl offen. Man darf wohl wählen, aber die Alternative ist furchtbar, ja? Was bleibt einem schon übrig? In Johannes 16 heißt es, der Geist wird überführen von Gericht. Und weil der Satan gerichtet worden ist, kommt auch der in dieses Gericht, der es mit ihm hält, anstatt mit dem Sohn. Paulus hört einmal eine Predigt in der Apostelgeschichte mit diesem Gedanken auf. Mit einer Drohung. Da hört er auf. Das ist auch eine Lektion für uns. Heißt nicht, dass wir es immer so machen müssen. Heißt aber, dass es unter Umständen so aussehen kann. Die Homiletik kann etwas verschieden aussehen, wenn wir einmal in die Praxis kommen. Ferner, zum Ruf gehört der Gedanke der Adresse. An wen gelangt der Ruf oder soll der Ruf gelangen? Wer wird gerufen? Zunächst alle Menschen. Der Ruf Gottes ergeht an alle Menschen. Und jetzt eine Anzahl von Schriftstellen, weil dieses eine umstrittene Frage ist. Jesaja 45, Vers 22. Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir aller Weltenden. Jeder ist gerufen. Jesaja 55, Vers 1. Wohlan, alle, die ihr Durst habt, kommt. Jeder Durstige ist gerufen. Vers 7. Der Sünder kehre um. Und das sind wohl alle Menschen. Jeder ist hier gerufen worden zur Umkehr. Der Prophet Ezechiel, Kapitel 33, Vers 11, ganz Israel ist gerufen, kehrt zu machen und zu Gott zurückzukehren. Matthäus, Jesus wird zitiert, Kapitel 11, Vers 28. Kommt her, alle, die ihr bedrückt seid, alle Beladenen, jeder, der Last hat, soll kommen. Matthäus 22, Vers 9. Die Boten des Königs werden hinausgeschickt, um zu holen, wer zu finden ist. Überall, wo immer sie sind, holt die Leute rein, bringt, wer immer sich bringen lässt. Kapitel 28, Vers 19. Alle in allen Völkern sollen Nachfolger werden. Geht hin und verkündet das Evangelium aller Kreatur, heißt es bei Markus 16, Vers 15. Übrigens, wissen Sie, wie viele Kapitel Markus hat? Wissen Sie das? Ein Evangelist in Kanada. Evangelisiert in einer Gegend, wo das Evangelium sehr nötig gebraucht war. Es war nicht sehr bekannt. Und er wollte wohl etwas Kontakt zu den Leuten haben und sagte an einem Abend wohl nach der Versammlung oder nach der Verkündigung, für morgen Abend bitte ich, dass man das 17. Kapitel von Markus liest. Und die Leute gingen nach Hause und ich weiß nicht, wie viele sich die Bibel vorgenommen haben, aber am nächsten Abend kamen eine ganze Anzahl wieder. Und der Evangelist fragte, wie ein guter Lehrer, wie viele ihre Aufgaben gemacht hatten. Wer hat das 17. Kapitel von Markus gelesen? Und fast die ganze Versammlung hob die Hand auf. Als er anfing zu sprechen, zu predigen, gab er sein Thema bekannt. Mein Thema heute Abend lautet Lügner. Ich muss schon sagen, er war sehr, sehr direkt in seiner nahm kein Blatt vor den Mund. So, gut.
Sprechend vom Ruf, der zur Umkehr führt. Der Ruf geht zunächst aus. Ja, wir sind gerade bei dem Thema. Zwei. Der in der Gesinnungsänderung Handelnde. Wer ist es, der hier handelt? Klein a, der Mensch. 1. Petrus 1, Vers 22, sagt Petrus, ihr seid gehorsam geworden der Wahrheit. Das haben die Leute, an die ihr schreibt, getan. Es sind Menschen, die aufgefordert werden, den Sinn zu ändern, die Gesinnung zu ändern. Tod, Buße, ist ein Wort, das Jesus und Johannes und die Apostel an Menschen richten. Das ist ein Wort Gottes an Menschen. Menschen werden aufgerufen, umzukehren. Und wenn sie umkehren, haben sie Buße getan. Klein b, dass Gott dabei auch handelt, zeigen folgende Stellen. Johannes 16, Vers 7. Der Geist wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Apostelgeschichte 5, Vers 31. Jesus Christus ist verherrlicht worden, auferstanden, gen Himmel gefahren, damit Gott Israel Buße geben kann. In Apostelgeschichte 11 wird von Raum zur Buße gesprochen oder Gelegenheit zur Buße. Vers 18. Es ist nicht ganz deutlich, was gemeint wird mit Buße geben, weil in der Schrift im Griechischen oft die Wirkung oder die Bezeichnung für die Ursache auch ebenfalls als Bezeichnung für die Wirkung gebraucht wird. Ob hier die Umstände für Bußmöglichkeit gemeint sind oder die Fähigkeit, Buße zu tun selbst. Man kann sich allerdings das schwer vorstellen, dass Gott nicht auch da tätig wäre. Und man dürfte es wohl auch etwas direkter nehmen dürfen. 2. Timotheus 2, Vers 25, ob Gott ihnen auch Buße geben oder dass Gott ihnen auch Buße geben möge. Drittens, die Wichtigkeit der Buße. Die Schrift legt großen Wert auf die Bußpredigt. Sie sieht den Menschen in seiner Sündennot, in seiner Verdorbenheit, aber besonders als Aufständischen gegen einen großen und guten Gott. Wir haben es hier nicht nur mit Kranken zu tun, mit Leuten, die irgendwie abgekommen sind. Wir haben es mit Toten zu tun, mit Menschen, die gegen Gott rebellieren. Es muss das wahre Wesen des menschlichen Herzens erkannt werden. Die große Kluft zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wie wichtig die Buße ist, sehen wir an vielen Stellen der Heiligen Schrift. Die Propheten Israels hatten Buße sehr oft zum Thema. Christus hat Buße gepredigt, Matthäus 3. Die Apostel und die erste Gemeinde verkünden Buße, Umkehr, rufen auf. Tanoe und Epistrephäen werden oft in den Mund genommen. Der Himmel findet, dass diese Sache sehr wichtig ist, denn die Engel stimmen in ein Loblied an, werden sehr, sehr froh, wenn nur einer umkehrt und Buße tut. Buße tut und umkehrt. Der Himmel nimmt die Buße sehr wichtig. Kommen wir zum nächsten. Die Abwendung ist notwendig, aber im Grunde die Voraussetzung kann aber als Stichwort gebraucht werden für Epistrophe selbst. Das heißt, Metanoia kann unter Umständen anstelle von Epistrophe gebraucht werden, aber theologisch ist es die eine Seite der Umkehr. Die andere Seite ist die Hinwendung, der Glaube, Vers B. Erstens eine Klärung. Es gibt verschiedene Arten von Glauben, wenn wir schon beim Thema sind. Es gibt einen allgemeinen Glauben. Menschen sind glaubensfähig, sogar, sagt Jakobus, Dämonen. Auch die glauben an einen Gott. Dabei sind sie, wenn man so sagen darf, etwas frömmer noch als manche Menschen. Es gibt dann aber den Heilsglauben, das heißt die Betätigung dieses Glaubens zum Empfang des Heils bei denen, die auf den Ruf antworten. Und im noch engeren Sinne ist Glaube eine Frucht des Geistes bei den geglaubt Habenden. Eine Frucht des Geistes. Und dann ist sie eine besondere Gnadengabe für einige, die wohl die Frucht des Geistes haben, aber nicht diese Gnadengabe. Eine Betätigung von Glauben in speziellen Fällen. An dieser Stelle wird auch von einem Maß des Glaubens gesprochen. Entschuldigung, nicht an dieser Stelle. Maß des Glaubens ist eigentlich etwas für jede Gnadengabe. Stimmt. Das heißt, eine Gnadengabe bringt mit sich Vertrauen, dass man etwas tun kann. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in Gott, der ja die Gnadengabe gibt und auch die Fähigkeit dazu, sie auszuüben. Heilsglaube ist Bestandteil der Bekehrung oder der persönlichen Heilswende. Hier könnte man von Hinkehr oder von Hinwendung sprechen. Abkehr und Hinkehr sind die zwei Bestandteile der Umkehr und sind im Grunde eine und dieselbe Richtung. Denn nehmen wir einen Punkt, wo man beginnt, oder machen wir eine horizontale Linie und beginnen an einem Ende, für Sie also auf diesem Ende, und jemand geht jetzt in die Richtung links und er soll jetzt umkehren. Sobald er beginnt umzukehren, geht er in die andere Richtung. Die erste Hälfte heißt gleichsam Abkehr, das heißt, er sagt Nein zu dem. Und aber indem er schon dorthin schaut, sagt er in dieser Abkehr Ja zu Gott. Und die Hinwendung ist der Glaube. Glaube und Abkehr oder Buße sind eigentlich vermengt und können unter Umständen auswechselnd gebraucht werden und jeweils für Umkehr selbst stehen. Aber wenn wir es theologisch besprechen, müssen wir unterscheiden. Buße und Glauben sind die zwei Bestandteile von Umkehr oder Bekehrung. Umkehr ist eigentlich besser, aber die Richtung ist in beiden dieselben. Man verlässt die Sünde und alles, was damit zu tun hat, und man geht Richtung Gott. Das ist die Bewegung, die Richtung, die eingeschlagen wird. Zweitens, das Wesen des Heilsglaubens. Nein, wir sind zu Hause gekommen.
Wesensmomente der Buße sind auch die Wesensmomente des Glaubens. Es geht um das Denken, das Empfinden und das Entscheiden oder einen Gehorsam, einen Akt. Es geht um an dieser Stelle beim Denken um Bejahung von Tatsachen, um Beweisführung. Folgende Stellen können hier angeführt werden. Johannes 17, Vers 8. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben wirklich angenommen, dass ich von dir ausgegangen bin und so weiter. Sie haben geglaubt, dass du mich gesandt. Bejahung von Tatsachen. Johannes 20, Verse 8 und 31, Auferstehungsglaube. Apostelgeschichte 2, 36 und 41. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und so weiter gemacht, die nun sein Wort annahmen. Glaube ist eine Bejahung der Botschaft. In der Schrift ist Glaube ein Ja zu einer Botschaft, Ja zu Tatsachen. Man darf nicht etwas glauben, das nicht als Wahrheit empfunden wird. Glaube ist nicht Vermutung. Pistis ist überzeugt sein. Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube aus dem Hören, aus dem Gehörten, besser gesagt. Denn die Verkündigung selbst ist etwas Gehörtes. Das ist ja ein Zitat aus Jesaja 53. Der Prophet verkündet etwas, das er gehört hat. Er sagt es weiter und dann hören Leute seine Predigt. Glaube wird, hat es mit einer Botschaft zu tun, die weitergegeben wurde. Deshalb Predigt eine gute Übersetzung ist. Auch 1. Johannes 5, 9 und 10, da wird vom Zeugnis gesprochen, von also Beweisführung. Römer 10, Vers 14 auch. Wie aber sollen sie anrufen, an den sie nicht glauben? Es gibt übrigens Glaube vor Glauben. Das haben wir hier. Zuerst muss man Information haben und diesen Glauben zeigen, genauso wie es Umkehr vor Umkehr gibt. Denn die, die dem speziellen Ruf Folge leisten, haben ja zunächst einmal dem allgemeinen Ruf Folge geleistet. Das ist ein Fluss, aber man kann von zwei Stufen hier sprechen. Umkehr, die zur wahren Umkehr führt oder die darin mündet, und Glaube, der nicht aufhört, sondern weitermacht, bis man angenommen hat. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nicht gehört haben? Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Rechnet mit mir. Oder 1. Johannes 5, Vers 1. Das Emotionsmoment oder das emotionale Moment, A2. Wie bitte? Also, schön. Hepistis ist auch Treue. Das heißt, eine gewisse Bezogenheit, ein Bezug wird hergestellt im wahren Glauben. Biblischer Glaube ist Personenglauben. Eine Person glaubt an eine Person. Und das ist mit Liebe verknüpft. Nicht zu trennen von Gott wieder lieben lernen. Hier führt Glaube zu einer Ehe mit dem Erretter. Glaube klopft an die Rettungstür. Man vergleiche Apostelgeschichte 13, Vers 38, als die Heiden dieses hörten, freuten sie sich, priesen das Wort des Herrn. Man freut sich darüber. Beides kann vorhanden sein, Freude, aber auch Traurigkeit. Aber Glaube hat Traurigkeit zum Ausdruck, der Glaube hat wohl mehr Freude zum Ausdruck. A3, das Entscheidungsmoment oder das Willensmoment. Echtheit des Glaubens muss unter Beweis gestellt werden. Man muss sich aufmachen und gehen. Der Blinde Bartimäus zeigt dieses, indem er lauter ruft, er will wirklich es mit Jesus zu tun haben. Und darin kommt sein Glaube zum Ausdruck, heißt es hinterher. Jesus beschreibt seine ganze Art später anschließend mit geglaubt haben. Es gibt verschiedene Synonyme an dieser Stelle für Glauben. Übrigens ein Freund von mir hatte mal eine Evangelisation, erzählte er, und er hatte in dieser Evangelisation einmal die verschiedenen Begriffe, die gebraucht werden für die Begegnung mit Christus, besprochen. Und nach einigen Tagen kam eine Frau zu ihm und sagte, also jetzt bin ich doch durcheinander. Können Sie mir einfach ganz einfach sagen, was man tun muss, um gerettet zu werden? Einmal sagen Sie, man muss Christus annehmen, einmal sagen Sie, man muss an ihn glauben, einmal sagen sie, man muss kommen und so weiter. Was muss man denn eigentlich tun, um gerettet zu werden? Die hat das noch nicht mitbekommen. Die Schrift sagt es so, weil der eine es besser so versteht, der andere versteht es besser so. Ich habe einmal mit einem jungen Mann gesprochen, der auf dem Sterbebett lag. Wir wurden gerufen, ob wir nicht helfen konnten. Wir sind durch die Nacht gefahren und bis zu diesem Haus. Und haben mit dem jungen Mann gesprochen, aber nichts schien zu helfen. Er konnte es nicht fassen. Er war lutherisch erzogen worden, es war in Kanada, und dort in abgelegenen Gegenden bedeutet Luthertum noch nicht sehr viel. Sehr oft. Hier übrigens auch nicht immer. Und ich versuchte ihm nun deutlich zu machen, was dazu gehörte, dass er dann mit Gott ins Reine kommen konnte und als Geretteter sterben, bis ich schließlich zu Römer 10, Vers 13 kam. Anrufen, an den man glaubt. Und dann konnte er es fassen. An der Stelle, der Begriff, da ging das Licht auf. Aber der Nächste will einen anderen Ausdruck brauchen. Glaube heißt bei in Johannes 1, Vers 12, annehmen. Allen aber, die ihn aufnahmen, das sind die in Vers 13 geglaubt Habenden. Immer noch in Vers 12, ja. Die an seinen Namen glauben. Aufnehmen im ersten Teil des Verses ist gleich Glauben, oder zu vergleichen mit Glauben später. Oder Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich einkehren. Ausgezeichneter Vers, den man gebrauchen kann, wenn es zum eigentlichen Schritt kommt. Glaube heißt auch hinschauen. Johannes 3, 14 und 15 wird dieses deutlich. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der glaubt, man glaubt, und das kommt zum Ausdruck, im Hinschauen. Wer nicht hinschaute, der glaubte einfach nicht. Es war ein Ausdruck, dass er nicht glaubte. Glaube heißt kommen. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Glaube heißt trinken. Übrigens nach einer Übersetzung, wen dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Johannes 4, Vers 4, Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, und auf diese Art und Weise kommt die samaritanische Frau zum Glauben an den Messias. Glaube kann heißen anrufen. Römer 10, 12 und 13. Ein Herr ist reich über alle. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Glaube hat kein B. Zwei Aspekte, zwei Grundaspekte zur Klärung. Wir haben von den Wesensmomenten gesprochen, jetzt von den Wesensaspekten. Ein Aspekt ist die Schau nach hinten, zurück, rückwärts. Und die andere ist der Blick nach vorn. Diese zwei werden mitunter verwechselt bzw. gegeneinander ausgespielt. Man sagt, um einen Menschen das Suchen nach Beweisen abzusprechen, das heißt, um ihn dazu zu bewegen, dass er nicht mit Beweisen oder nach Beweisen verlangt, sagt man, man muss glauben, ohne zu schauen. Das ist besonders stark ausgeprägt in der Ortsgemeinde von Witness Lee. Man darf nicht zu stark denken, man darf nicht überlegen. Es gibt auch andere strenge Kreise, wo das verpönt ist, nachzusinnen. Und leider sind unsere reformatorischen Väter Luther und auch Calvin etwas schuld daran. Sie haben natürlich in ihrem Bereich gesagt, der Verstand oder die Vernunft ist eine Hure und so weiter ist etwas Böses. Weil das Denken anders gefüllt war, man verlässt sich auf sich selbst im Bereich des Denkens. Aber viele verstecken sich dahinter und missbrauchen diese Worte der Reformatoren. Die Bibel spricht schon das Denken an und Gott bemüht sich sehr um Beweise und er fordert auch keinen Glauben, wo nicht genügend Beweise sind. Deshalb die große Mühe um Beweise bei der Auferstehung und so weiter. Man soll gesehen haben, der Grund, weshalb Thomas gerügt wird, ist nicht, dass er nicht Beweise hatte. Oh, Entschuldigung, dass er nicht bereit war, ohne Sehen zu glauben. Der Grund war, Jesus sagt zu ihm, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Warum? Weil jemand schon gesehen hatte. Und jetzt war das zweite Moment oder der zweite Aspekt dran. Die Jünger, seine Kollegen, waren glaubenswürdige Leute. Er selbst hatte keinen Grund, ihr Wort anzuzweifeln. Die hatten zu ihm gesagt, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Er hätte ihnen glauben sollen. Er hätte ihnen Glauben schenken sollen. Er hätte vertrauen sollen, weil ihr Zeugnis auf Beweis beruhte. Das heißt, man wird nicht immer die Möglichkeit haben, direkt mit den Tatsachen in Berührung zu kommen. Man sollte dann aber die Vertrauenswürdigkeit der Überbringer der Nachrichten oder der Tatsachen prüfen. Wenn diese Überbringer zuverlässig sind, dann sollte man bereit sein zu glauben. Wir sind nicht immer imstande nachzuprüfen. Aber wo wir die Möglichkeit haben, da erweist sich die biblische Botschaft immer als eine zuverlässige. Das kann man von irgendetwas in der Bibel sagen. Immer dann, wann der Mensch die Möglichkeit hat, die Tatsachen oder die Angaben der Schrift nachzuprüfen, stellt es sich heraus, dass es sich um Wahrheit handelt. Weil wir nun einen Gott haben, der sich dann für vertrauenswürdig herausstellt, wann man die Möglichkeit hat, ihn also nachzuprüfen, deshalb vertrauen wir dort, wo wir nicht kontrollieren können. Dies ist der allgemeine Weg des Umganges von Mensch mit Mensch. So leben wir von klein auf. In den ersten Jahren bekommen wir genügend Gelegenheit, unsere Eltern zu prüfen, ob sie vertrauenswürdig sind. Das geschieht ganz automatisch und der Säugling muss das tun. Zunächst schreit er oft, ja. Aber wenn er merkt, also er bekommt doch zu essen, mit der Zeit hört das Schreien auf. Das heißt bei den meisten, sie merken, das muss nicht geschehen, ja. Die Eltern bringen es schon. Wenn die Eltern sich als vertrauenswürdig erweisen, dann setzt sich dieser Glaube fort und wird übertragen auf die Bereiche, in denen das Kind nicht nachprüfen kann. So dass wenn der Vater sagt, ich gehe in die Stadt und ich komme abends wieder nach Hause, dann glaubt das Kind das, weil in seiner Erfahrung der Vater immer wieder zurückkam. Das ist noch nicht ein Beweis dafür, dass er zurückkommen wird. Menschen könnten sich irren. Aber wenn Gott selbst sagt, er ist vertrauenswürdig, und wenn es sich herausgestellt hat, dass er vertrauenswürdig ist, dann glauben wir darauf hin. Wenn es sich herausstellen sollte, dass Gott nicht zuverlässig ist, dann haben wir nichts anderes. Und dann wären wir sowieso schlimm dran, ja? Aber inzwischen habe ich keinen Grund, Gott zu zweifeln, und ich verlasse mich auf ihn. Man kann hier ganz natürlich, ganz menschlich vorgehen. Gott geht mit uns vor, um wie mit Menschen. Er verlangt nicht etwas von uns, das wir nicht als Menschen, als solche nicht tun müssten. Wir dürfen nach Beweisen fragen und sollten es. Wir sollten die Botschaft prüfen auf ihre Wahrhaftigkeit hin. Aber nachdem das getan ist, nachdem wir Grund haben, nicht an Gott zu zweifeln, an seine Vertrauenswürdigkeit, dann dürfen wir vertrauen, wo wir nicht schauen können. Und das ist der Blick nach vorn. Und dies ist der Blick, in dem wir leben. Wir schauen heute nach vorn, sagt Paulus, und unser Leben heute ist ein Leben in der Hoffnung. Wir sehen noch nicht die Ewigkeit. Wir sehen noch nicht, was kommt. Wir wandeln jetzt diese Strecke im Glauben und in dieser Weise, in diesem zweiten Sinne von Glauben, in diesem zweiten Aspekt, nicht im Schauen. Weil man schon geschaut hat, weil man schon gesehen hat. 1. Korinther 13 kann hier verglichen werden. Die Liebe glaubt alles. Liebe beruht auf Kenntnis. Liebe setzt Kenntnis voraus. Man lernt sich kennen, wenn man sich lieben lernt. Wenn Leute verliebt sind und geheiratet haben, beziehungsweise noch nicht verheiratet sind, aber sie haben vor, dann fragt man mitunter, wo haben sie sich kennengelernt? Warum? Weil diese Kenntnis zu der Liebe führt, in der sie jetzt stehen. Und da fängt man an. Irgendwo muss das ja angefangen haben. Liebe beruht auf Kenntnis. Wenn die Kenntnis eine vertrauenswürdige ist, eine glaubhafte, dann kann Liebe entstehen, glaubhafte Liebe. Und diese Liebe glaubt jetzt, wo man nicht immer kontrollieren kann. Allerdings, bei Menschen müssen wir immer etwas vorsichtig sein, aber Paulus beschreibt hier die Liebe in ihrem Wesen und diese Bereitschaft hat die Liebe als solche. Wo sie begründet ist, glaubt sie. Groß C. Nachdem wir einmal von der Abwendung und dann von der Hinwendung gesprochen haben, wollen wir jetzt uns noch einmal die Reihenfolge kurz anschauen der beiden. Die Reihenfolge von Buße und Glaube. In welcher Reihenfolge finden sie statt? Erstens die logische Folge. Logisch kommt zuerst Abkehr und dann Hinkehr. Erst Buße, dann Glaube. Das heißt, Buße ist die Voraussetzung für eine Hinwendung zu Christus. Zweitens, zeitlich. Zeitlich gehen die zwei Hand in Hand und sind chronologisch gleichzeitig. Chronologische Gleichzeitigkeit ist zu sehen in der Verschiedenheit der Reihenfolge, in den Texten, die von beiden sprechen. In Apostelgeschichte 14, Vers 15, ist die Reihenfolge Abkehr, Hinkehr. In Apostelgeschichte 20, Vers 21, ebenfalls so. Aber in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, ist es umgekehrt. Hinkehr, Abkehr. Man kann es so oder so sagen, weil es beides zu gleicher Zeit stattfindet. Ein sehr gutes Beispiel ist das Öffnen des Fensters. Was geschieht zuerst? Das Fenster wird geöffnet oder die Luft kommt rein. Zeitlich geschieht es zu gleicher Zeit, aber eins ist notwendig, damit das andere sein kann. Ja? Logisch oder in der ursächlichen, von diesem Aspekt her, muss das Fenster erst geöffnet werden. Aber sobald das Fenster geöffnet wird, kommt Luft rein, ja? In dem Moment. Drittens, die Motivationsfolge. Das heißt, wenn Glaube und Buße geweckt werden, ja, da ist es auch schwierig, fällt mir gerade ein, weil beides, beide Glaube und Buße, dasselbe, also es gibt Glaube in zwei Stufen, Buße in zwei Stufen, aber man könnte vielleicht so sagen, Glaube, Buße, Glaube. Das wäre doch die eigentliche Folge. Glaube, Buße, Glaube. Denn Gott tut den ersten Schritt, nicht der Mensch. Irgendein Schritt, ob in Glaube oder Buße, ist ja die Antwort. Und auch Buße, wenn sie vor der eigentlichen Buße kommt, ist wiederum eine Reaktion im Glauben. sodass das allererste eigentlich in der Reihenfolge, in der Reaktion auf Gott, eine Art Glauben ist, ein Ja, ein Vertrauen. Und daraufhin leistet man sich eine Reue, eine Buße, die dann zur wahren Buße und zum wahren Glauben führt. So viel zum Thema Umkehr. Zum Abschnitt Umkehr kommen wir zum nächsten Abschnitt B, die Rechtfertigung, zur Rechtfertigung. Ja, so wie Sie wollen, ist eigentlich, wir haben es hier mit Thematik zu tun, also mit der Thematik Rechtfertigung, und darunter werden wir wieder Gliederung angeben, 1ab, Entschuldigung, 1a und so weiter. Dies ist Abschnitt B unter Thema 3. Unter Thema 3, ja. Aber das, was die Frage war, Entschuldigung. Erstes Thema war Wesen des Heils, zweites Thema war Geschichte des Heils, drittes Thema, bei dem wir jetzt sind, ist der Vorgang des Heils. Und wir sind jetzt beim zweiten Vorgang, Abschnitt A, Vorgang der Umkehr, Abschnitt B, Vorgang der Rechtfertigung. Das sind Themen, die überschneiden, und einige Aspekte kommen immer wieder dran. Das soll nicht verdrießen. Rechtfertigung ist also ein Thema, das zum Thema Heil gehört. Dass die Rechtfertigung eine Wirkung des Heils ist, dass dies also berechtigt ist, an dieser Stelle zu besprechen, sagt Paulus in Römer 3, 24. Römer 3, 24. Solche, die geschenkweise gerechtfertigt werden durch seine Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Geschenkweise gerechtfertigt werden durch die Gnade oder durch die Erlösung in Christus Jesus. Das Thema Erlösung spricht von Rechtfertigung. Ebenfalls Römer 11, 26 und 27. Also wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Das ist Rechtfertigung. Also Sündenwegnahme oder Freispruch von Sünde ist ein Rettungsthema, ein Heilsthema. Römisch 1. Rechtfertigung in der Heilsgeschichte. Also ein geschichtlicher, heilsgeschichtlicher Überblick. Groß A, wir wiederholen hier einiges, aber etwas ein wenig detaillierter von der Heilsgeschichte. Es gibt vorläufige Rechtfertigung oder Rechtfertigung vor der messianischen Heilszeit. Vor dem Anbruch des neuen Heilszeitalters hat die Rechtfertigung prophetischen Charakter. Sie ist ein Zuspruch von etwas, das eigentlich erst später existenziell kommt. Römer 3, die Verse 21 und 25 und 26. 3, 21. Der du nun einen, Entschuldigung, 3. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, die haben davon gesprochen. 25 und 26. Christus Jesus, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Vorhin Nachsicht, jetzt eigentliche Rechtfertigung. Groß B, die objektive Rechtfertigung. Das heißt, im Tode und in der Auferstehung geschieht eine Wegnahme der Sünde, ein Schaffen von Gerechtigkeit, das die Grundlage bildet für die persönliche Begegnung zur Rechtfertigung auf individuellen.